Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie erstmal alle recht herzlich hier im Gemeindesaal begrüßen, aber dann in einem zweiten auch all die Geschwister, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Wir haben ja so eine kleine Bibeleinheit mit einer Handvoll Fragen, also 5 Abende, die wir bestreiten werden, wo Sie Einzelthemen benannt haben. Und wir werden heute weitermachen mit eben diesem Thema Versuchung und Anfechtung, wollen uns damit beschäftigen und werden heute wirklich Bibelstunde machen. Also es gibt eine ganze Menge Bibeltexte zu lesen und wollen uns die einfach dann anschauen und daher von denen diese Thematik erschließen. Ich habe uns zu Beginn ein Wort mitgebracht, 3 Verse aus dem 2. Chronikbuch. Da wollen wir hören auf die Verse 35 bis 37. Da lesen wir: Danach schloss Josaphat, der König von Juda, einen Vertrag mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Er kam mit ihm überein, Schiffe zu bauen, um nach Tarsis zu fahren, und sie bauten Schiffe in Esion-Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dadawas von Maresha, weissagte gegen Josaphat und sprach: Weil du mit Ahasja übereingekommen bist, zerstört der Herr dein Werk. Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Amen. Mal kurz stille werden und beten. Lieber und Heiland, danke, dass wir uns heute Abend in deinem Gemeindesaal und vor den Geräten versammeln dürfen, um auf dieses wichtige Thema zu hören, Anfechtung und Versuchung, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das erklärst, was das mit unserem Leben, unserem Glauben auch zu tun hat, wo wir da auch gemeint sind. Wollen dich jetzt bitten für die Andacht, um dein Begleiten durch deinen guten Heiligen Geist, dass du uns die Bedeutung dieser Worte eröffnest, aber auch für den weiteren Verlauf des Abends. Erbitten wir deine Führung, dass wir erkennen können, was Versuchung ist, was Anfechtung ist, dass du uns lehrst aus deinem Wort, Herr. Amen. Verführung, so habe ich diese kurze Andacht überschrieben. Verführung, das ist das, was mit dem guten König Josaphat passiert. Dieser König Josaphat erfährt in der Bibel eine außerordentlich positive Bewertung. Er geht ganz klar den Weg Gottes, bleibt ganz klar an der Bibel. Er entfernt die Bale und Astarte, ist da ganz knallhart. Und das ist ja so das Schibulett, wo Gott eben erkennt, ist es jemand, der nach seinem Herzen ist oder nicht. Er geht auch hin und schickt Priester und Leviten in die Städte, in die Dörfer, damit sie das Wort den Menschen geben. Und er bekommt, wie gesagt, eine ganz, ganz positive Bewertung. Und dennoch verschweigt die Bibel nicht, dass auch dieser fromme, gute Mann, der mit seinem Herzen bei Jahwe, bei Gott war, dass er auch sich hat verführen lassen. Und zwar verführen lassen von dem König von Israel. Sie wissen, dass 927 die Reiche geteilt werden, dass es ein Nordreich gibt, Israel, ein Südreich, Juda, und dass diese beiden Könige manchmal freundschaftlich verbunden waren, aber auch zum Teil führten diese beiden miteinander Krieg. Jetzt war es so, dass Josaphat sich annäherte, schon an Ahab, den Vater von Ahasja, und mit dem halt Dinge zusammentat, sich sogar mit ihm verschwägerte, aber dann eben auch mit dessen Nachfolger Ahasja. Und er kam mit ihm überein, etwas zu tun, was dann scheitert. Und er ist verführt worden. Und es sind so 3 Dinge, die ich an Verführung weitergeben möchte. Erstens Verführung durch die Gottlosen, zweitens verführt durch das Geld und drittens verführt und bestraft. Und das, was Josaphat hier erlebt, das ist eine Stereotype, die nicht nur ihm widerfahren ist, damals vor 2800 Jahren, wo er gelebt hat, sondern das erleben wir auch immer wieder. Verführung. Erstens verführt durch die Gottlosen. Der geht einen klaren Weg, das ist ein ganz klarer Mann Gottes, und dann lässt er sich es darauf ein, mit einem gottlosen König von Israel Dinge zu tun. Und dafür wird er auch bestraft. Das heißt, er lässt sich durch den Gottlosen verführen. Wenn man die Geschichte so ein bisschen liest von Josaphat, dann merkt man deutlich, der will zu Anfang gar nicht. Ich habe das jetzt nicht alles abdrucken können, was da in 2. Chronik zieht. Der wird so richtig gezwungen, aber lässt sich verführen. Der zieht ihn, sagt, komm, da gibt es viel Gold, da können wir was zusammen machen, das ganz große Geschäft, wir beide, und wir können auch und hin und her. Und er lässt sich verführen durch die Gottlosen. Und das ist etwas, wovor die Bibel immer wieder warnt, 2. Korinther 6, die sagt, zieht nicht am Joch mit eben den Gottlosen. Das könnt ihr nicht, da wird nichts draus. Das müsst ihr klar sehen, da gibt es einfach Trennungen, das geht nicht überein. Das wird immer wieder Schwierigkeiten geben. So auch beispielsweise ganz wichtig, wenn man einen Ehepartner sucht, das ist etwas, wo ich ethisch immer wieder den Leuten mitgebe, schaut als Erstes und als Wichtigstes drauf, dass derjenige, den ihr heiraten wollt, ein wiedergeborener Christ, eine wiedergeborene Christin ist. Auch wenn die Gemeinde sich mal aufregt, da kommen immer so ein paar Pädagogen um die Ecke und sagen, so können Sie das nicht sagen. Ich sage immer die 3 Gs bei der Partnerwahl, das Erste gläubig, das Zweite gute Mutter, guter Vater und das Dritte, das kann dann sein, gut aussehen. Leider wird das ja häufig und umgedreht, da wird immer das Erste gemacht, gut aussehen, der Rest spielt keine Rolle mehr. Nein, das Wichtigste ist, ich brauche einen gläubigen Partner. Aber auch in anderen Dingen immer wieder zu gucken, habe ich es hier wirklich mit Heiligen zu tun? Denn dann komme ich weiter in der Heiligung. Also mit Menschen, die zum heiligen Gott gehören, nicht, dass das perfekte Menschen sind, keineswegs. Aber, oder habe ich es zu tun mit Menschen, die der Welt gehören, die ganz andere Interessen haben und über die der Widersacher mich immer wieder treffen, verführen und auch versuchen kann. Ganz wichtig, verführt durch die Gottlosen. Wir sind in eine Welt gesetzt und wir können uns nicht komplett separieren, das ist auch ganz klar. Aber die Frage, mit wem gehe ich denn meine Wege? Mit wem feiere ich meine Feste? Mit wem mache ich meine Dinge? Da müssen wir ganz vorsichtig sein als Gotteskinder, weil da über die Gottlosen natürlich der Widersacher immer wieder kommen kann. Deshalb Vorsicht, Verführung, verführt durch die Gottlosen. Ein zweites, verführt durch das Geld, ist auch wieder so eine klassische Geschichte zu sagen, womit kann man sie denn auch locken und womit kriegt man auch die Frömmsten manchmal hinter dem Strauch her? Ja, mit dem Gold, mit dem Geld. Damit kann er arbeiten, nicht? Da lässt sich so viel Gewinn machen. Und dann ist er bereit, diesen Schritt zu gehen. Nicht nur aus persönlicher Sympathie, sondern da ist noch etwas anderes, mit dem der Teufel immer wieder locken kann. Ich sage das immer wieder, Geld als solches ist nicht teuflisch. Aber es ist eben ein Werkzeug, über das wir ganz häufig empfänglich sind und uns immer wieder gefangen nehmen lassen. Judas verrät den Heiland um der 30 Silberlinge halt. Hananias und Sapphira, wegen des Geldes werden sie von Gott bestraft halt, nicht fallen da tot um vor den Aposteln. Immer wieder gelingt es dem Teufel, uns da zu packen. Das Portemonnaie ist häufig das Einfallstor für eben den Widersacher mit seinen Versuchungen. Und da gilt es immer wieder aufzupassen, da müssen wir immer wieder klar sein, wenn wir da empfänglich sind. Wenn wir merken, wir haben da ein Problem, wenn wir Gott nicht an erster Stelle haben, sondern eben unser Geld, dann ist etwas ganz, 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 ganz Schlimmes in unserem Leben passiert. Deshalb aufpassen, sich nicht durch das Geld verführen lassen, so wie das bei Josaphat hier der Fall war. Denn wenn wir diesen Verführungen dann nachgehen, dann müssen wir auch mit den Konsequenzen rechnen. Gott ist ein Gott, der eben vergibt, ja, aber der eben auch zur Rechenschaft zieht. Eliezer, der Prophet, kommt hin und sagt ganz klar, weil das genauso gekommen ist, weil du mit dem Gottlosen diesen Deal um des Geldes willen gemacht hast, deshalb geht alles kaputt, geht alles im Bach runter. Er bekommt das Urteil Gottes, er wird bestraft. Die Schiffe zerschellen, sie können nicht nach Tarsis gehen. Er nimmt letztlich einen finanziellen Schaden in Kauf für das, was er gemacht hat. Verführt und bestraft. Sünde ist nicht folgenlos. Und wenn wir der Verführung nachgehen, wenn wir nicht auf dem Weg Gottes bleiben, wenn wir nicht auf dem schmalen Weg bleiben, sondern wenn der Widersacher es schafft, uns auf den breiten Weg zu ziehen in dieser Welt, dann müssen wir auch mit den Folgen dieser Dinge leben. Das ist einfach so in dieser Welt, dass dann Dinge häufig schiefgehen. Wir glauben hier immer, dass die Gebote uns einengen, dass sie unser Leben enger machen. Nein. Sie sind die Dinge, die uns segnen und schützen vor den anderen Dingen. Und da, wo wir uns verführen lassen und den Verlockungen des Widersachers nachgehen, da müssen wir mit rechnen, dass wir die Strafe und die Folgen unserer Dinge auch zu tragen haben. Deshalb Warnung vor all den Dingen, die der Widersacher tut, vor Verführung halt, für die Verführung durch die Gottlosen, vor der Verführung durch das Geld. Weil wenn wir verführt werden, werden wir auch mit den Konsequenzen leben müssen. Amen. Ich möchte kurz beten. Lieber Herr und Heiland, danke, dass das in der Bibel immer wieder so deutlich gesagt wird, wie auch so klar stehende Leute wie Josaphat reinfallen, Herr, wie sie verführt werden. Herr, du weißt, wir sind da nicht anders. Wir sind nicht besser. Wir lassen uns genauso häufig verführen und tappen in die Fallen, die der Widersacher uns stellt. Und ich möchte dich bitten für mich und für die Geschwister, die hier sind, dass du uns das schenken wollest, dass wir das erkennen, wo da diese Verführungen liegen, Herr, damit wir da wirklich treu sind, die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir nicht das Spiel des Widersachers spielen, sondern wirklich bei dir bleiben. Möchte ich dich bitten für den weiteren Verlauf des Abends um dein Mitgehen, deine Behütung und deine Bewahrung. Amen. Ich möchte gerne mit Ihnen singen, Lied 159, auf dein Wort will ich trauen, die Strophen 1 bis 3. 159, 1 bis 3. Thema Versuchung und Anfechtung, und das ist auch in der Seelsorge, dann wenn ein Pastor mit Gemeindegliedern spricht und auch bei mir so, dass Leute immer wieder mit diesem Problem kommen und sagen, das kriege ich nicht über die Reihe. Auf der einen Seite lesen wir in der Bibel, im Jakobusbrief, Gott versucht niemanden, dann steht aber auch in der Bibel, er hat den Abraham versucht. Wie soll das denn jetzt sein? Da widerspricht sich doch die Bibel. Das tut sie natürlich nicht. Es ist ganz wichtig, dass man bei diesem Begriff Versuchung nicht bei dem deutschen Verständnis hängen bleibt, sondern zurück zum Urtext geht. Sie wissen, das Alte Testament ist auf Hebräisch, das Neue Testament auf Griechisch geschrieben. Und da ist es ganz wichtig zu gucken, was dort jeweils in den Texten steht. Und das hebräische Wort für Versuchung, das heißt, oder versuchen, heißt Nissa und bedeutet im Hebräischen immer so viel wie auf die Probe stellen, etwas prüfen. Und das tut Gott tatsächlich, da werden wir gleich auch noch zu kommen halt, Gott prüft, stellt auf die Probe. Aber es hat nie die Bedeutung des zur Sünde reizen, etwas Falsches tun. Das ist etwas, was Gott grundsätzlich nicht tut. Ganz wichtig, das tut Gott nicht, auch das eben im Vater Unser, wenn wir da sprechen halt und führe uns nicht in Versuchung halt zu sagen halt, niemals würde Gott uns in etwas hineinstellen, wo er uns irgendwie reizen würde, dass wir etwas Sündiges tun. Also das nicht, das ist gegen das, was Gott tut. Sondern es hat immer die Bedeutung von prüfen, aber das kommt in der deutschen Übersetzung, wenn wir bei versuchen, bleiben so häufig nicht drüber, aber wir müssen es so immer verstehen, wenn Gott versucht, dann prüft er. Er reizt nicht zur Sünde. Im Neuen Testament ist es ähnlich. Dort heißt dieses Wort versuchen peirazzo und es bedeutet einmal die Anfechtung des Menschen von außen. Das ist so viel wie Anfechtung. Also Anfechtung ist, wenn etwas von außen auf mich zukommt. Das muss jetzt auch nicht direkt etwas Teuflisches sein, sondern was mich unter Umständen erschüttert in meinen Lebensgrundfesten, vielleicht auch berührt in meinem Glauben, weil ich, was weiß ich, finanziellen Bankrott erleide, weil ich schwer krank werde, weil ich einen lieben Menschen verliere, halt nicht zu sagen, das kann mir zur Anfechtung werden. Aber es bedeutet auch Betörung und Verführung des Menschen zur Sünde, dann nämlich, wenn der Widersacher kommt und jemanden versucht, wie eben bei der Versuchungsgeschichte Jesu. Aber das ist ganz wichtig zu sehen, ja, der Teufel, der versucht, der reizt zur Sünde, weil der Sünde sollt ja der Tod ist. Der Teufel tut das tut Gott nicht. Und so habe ich auch diesen Abend aufgebaut, um das daher einfach mal deutlich zu machen, an zwei ganz, ganz klassischen Geschichten halt der Bibel. Einmal aus dem Neuen Testament die Versuchung des Teufels gegen unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Der versucht wirklich, Jesus zur Sünde zu reizen, zur Anbetung von ihm. Und in einem zweiten Teil möchte ich zeigen, wie Gott prüft, das ist nämlich diese berühmte Geschichte von der Opferung Isaaks. Das ist tatsächlich eine Prüfung, unter der Abraham steht, wo Gott auch etwas, wo deutlich wird, wo der Unterschied ist zwischen dem, was Prüfung ist, dem wir ausgesetzt werden von Gott. Gott prüft auch uns, der prüft nicht nur den Abraham. Und der Teufel versucht auch nicht nur Jesus, der versucht jeden Menschen in dieser Welt. Deshalb wollen wir als erstes gucken, was Versuchung macht, wie das beim Teufel aussieht, dass er versucht. Aber wirklich, das ist wichtig, diese Differenzierung zu sagen sprachlich. Ein Reizen zur Sünde, das gibt es nur beim Teufel, nie bei Gott. Der Teufel, und das ist ganz wichtig, hat mit Versuchung zu tun im Sinne vom Reizen zur Sünde. Und da habe ich Ihnen diese Geschichte aus Matthäus 4 mitgebracht, die ersten 11 Verse, nämlich die Versuchung Jesu in der Wüste. Und da können wir ganz vieles lernen über das, was Versuchung ist und auch, was es mit uns zu tun hat. Da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm. Auch das ist ganz wichtig, die Beschreibung halt. Nicht zu sagen, der Teufel hat ja sehr viele Namen in der Bibel. Er ist auch der Versucher. Da merkt man schon wieder, dass Gott gar nicht versuchen kann, weil er mit dem Teufel nichts zu tun hat. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Ich habe Ihnen 6 Punkte mit rausgebracht zum Thema Versuchung aus dieser Geschichte, wo wir dann sehen können, was Versuchung ist und wie es uns zur Versuchung werden kann. Das erste und zentrale der Versuchung des Teufels, das mag für uns erstmal so lapidar klingen, aber das ist ganz tief, ist die Infragestellung der Gottheit Jesu. Zweimal in dieser Geschichte setzt der Widersacher an, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Bist du es denn? Wieder diese Frage, die Infragestellung. Auch im Paradies, der Teufel kommt, sollte Gott gesagt haben. Der Teufel arbeitet immer wieder so mit diesen Zweifelsälen. Bist du Gottes Sohn? Und das ist die urteuflische Frage. Sollte Gott gesagt haben, und bist du Jesus wirklich Gottes Sohn? Und wenn wir uns diese Frage zu eigen machen und anfangen, diese Frage mit Ja zu beantworten, dann ist alles vorbei. Das ist die tiefste Tiefe der Versuchung. Jetzt werden wir natürlich als wiedergeborene Christen alle sagen, ja, Halleluja, da haben wir Gott sei Dank nichts zu tun, wir haben den Heiligen Geist, wir wissen, Jesus ist Gottes Sohn und damit, das ist ganz wichtig, Gott selber. Da haben wir schon drüber gesprochen, als wir über das Intronisationsschema gesprochen haben, als ihn erklärt hat, was der Pharao oder der König ist, dass wenn jemand der Sohn Gottes ist, wenn er der Sohn des Königs ist, wenn er der Sohn des Pharaos ist, dann ist der Pharao selber, dann ist der König selber, dann ist er Gott selber. Jesus ist Gott. Der Sohn von Gott ist Gott. Das ist hier gemeint. Und das ist das Entscheidende zu sagen, diese Frage mit Ja zu beantworten. Da hat der Widersacher schon ganz, ganz, ganz viele Dinge verloren in unserem Leben. Aber wenn wir diese Frage irgendwie nachgehen, ja, Jesus ist ein besonderer Mensch, ja, Gottes Sohn, aber in so einer subordinatorischen Unterordnung nicht ganz, dann hat der Widersacher schon gewonnen. Wenn am Kreuz von Golgatha nicht der lebendige Gott stirbt, ist alles vorbei, ist unser Glaube nichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist die tiefste Tiefe. Und nochmal, wir haben da kein Problem mit. Aber unser Weltgeschehen wird davon beherrscht. Die Muslime sagen ganz klar, Jesus ist ein fantastischer Prophet, ein ganz großer Mann, wunderbar, aber Gottes Sohn ist er nicht. Das ist der Punkt. Unterscheiden sich die Dinge dran.
Und ich weiß nicht, wie lange wir leben werden, die Jüngeren unter uns, aber das werden wir im 21. Jahrhundert sehen. Wir merken es ja jetzt schon, was die Konflikte hier bringen, die genau an dieser Scheide hergehen. Das ist weltpolitisch ganz zentral, diese Frage. Das ist nicht ein bisschen was. Daran hängt alles an Jesus Christus. Wie beurteilst du den? Schon bei der Verurteilung durch den Hohepriester: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Und dann flippt der Hohepriester aus, zerreißt die Klamotten. Jetzt haben wir es. Da hängt es dran an dieser Frage. Und wenn du die Frage nicht mit Ja beantworten kannst, bist du dem Widersacher auf den Leim gegangen. Und wenn du diese Frage nicht mit Ja beantwortest, halt, dann bist du auch verloren für Zeit und Ewigkeit. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias, der lebendige Gott selber, bei dem ich Vergebung und alles habe. Und nicht eben nur ein besonderer Weisheitslehrer, einer der größten Philosophen, der je gelebt hat. Nein, er ist Gott selber. Und das ist die Frage, mit der der Teufel immer wieder entsprechend Dinge in Frage stellt. Auch gerade, ich komme gleich noch dazu, durch die höchsten Repräsentanten im Judentum, aber natürlich auch in der Kirche, wo das in Frage gestellt wird, dass Jesus Gott ist. Ganz wichtig, das dürfen wir nie vergessen, auch wenn das für uns, die wir wiedergeboren sind, kein Problem ist. Aber das ist die Versuchung, wenn Sie im Umfeld, in Ihrer Verwandtschaft, der Familie, in der Nachbarschaft merken, die sind nicht wieder. Das ist Ergebnis des Teufels, dass er die Menschen nicht dazu finden lässt, dass sie sagen, jawohl, Jesus ist Gott. Zweitens, der Teufel greift den Menschen an den schwachen Punkten an und versucht den Menschen dadurch. Der Teufel ist unglaublich listig und er weiß ganz genau, wo unsere schwachen Punkte sind. Und er greift Jesus genau da an, wo er schwach ist, der ja nicht nur wahrer Gott ist, sondern in diesem Fall in der Wüste wahrer Mensch, der wirklich da körperlich am Ende ist und weiß ganz genau, jetzt kannst du ihn packen, jetzt können Dinge sein, weil hier hat er eine Schwächephase. Und das ist etwas, was der Widersacher immer wieder tut. Er weiß um unsere Schwächen und da greift er uns an und versucht uns an diesen Dingen. Und wenn wir jetzt alle miteinander ehrlich wären und würden die Karten auf den Tisch legen und aus unserem Glaubensleben berichten, wo wir Versuchungen erlebt haben, dann könnten wir sagen, es gab Versuchungen, denen konnten wir widerstehen, aber wir sind auch gefallen. Und das waren häufig die schwachen Punkte. Bei dem einen ist es das Geld. Bei dem anderen ist es ein Mensch, den er abgöttisch liebt. Bei jemand anderem ist es die Karrieregeilheit. Bei jemand anderem sind es irgendwelche sexuellen Dinge. Es gibt ganz vielfältige Dinge, mit denen der Widersacher kommen kann. Mit unseren Ängsten, mit unseren Wünschen, der weiß, wo unsere schwachen Stellen sind. Und da müssen wir aufpassen, weil da genau kommt er. Da genau schlägt er rein. Der belauert uns, der schaut auf uns und er will uns versuchen. Nicht da, wo wir stark aufgestellt sind und wo wir keine Probleme haben, sondern ganz immer wieder an die schwachen Stellen. 1. Petrus 5 heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist so ein tolles Bild aus der Jagd. Wenn Sie das vielleicht kennen aus dem Fernsehen, wenn dann die Löwen jagen, dann haben die keine Chance, wenn so eine Herde Gnus richtig zusammen ist, komplex, dann sind die stark, wenn dann so 20.000 Gnus zusammenstehen. Aber wenn sich eins entfernt hat, und ist schwach, dann verliert es. Und dann gehen die drauf. Und genauso ist beim Widersacher halt im Bild. Zu sagen, der weiß, wo unsere schwache Stelle ist. Und da packt er uns. Da müssen wir aufpassen. Da nimmt uns der Widersacher gefangen. An unseren Ängsten, an unseren Träumen. Da, wo wir empfindlich sind, immer wieder aufpassen. Da setzt der Widersacher an. Drittens, der Teufel arbeitet häufig mit frommem Deckmantel und versucht den Menschen dadurch. Wie einfach wäre es denn immer, wenn der Teufel käme, tatsächlich so wie im Mittelalter, Pferdefuß und hat dann so einen Zinken in der Hand und faucht und riecht nach Schwefel. Wunderbar, wenn wir ihn so erkennen würden. So ist es leider nicht, sondern er wirkt gerade immer wieder auch durch die frommen Dinge. Nicht nur, er hat auch die atheistische Fratze, die sich brutal, ob das in der, so im Sowjetregime, ob das bei den Nazis war oder heute in Nordkorea zeigt. Gar keine Frage. Aber viel schlimmer sind die frommen Versuchungen. Und hier, das muss man sich mal vorstellen, kommt der Teufel kackfrech und versucht Jesus Christus, den lebendigen Gott, mit einem Wort Gottes. Da ist er sich nicht so schade drum zu sagen, selbst mit dem Wort Gottes zu arbeiten. Es steht geschrieben, dann zitiert er diesen Psalm 91 halt nicht, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. So arbeitet der. Da müssen wir aufpassen halt, dass ihm das überhaupt keine Probleme macht, sich zu tarnen. In der Schrift wird davor gewarnt, es werden in der Endzeit viele falsche Christusse aufstehen. Leute, die das behaupten, und da ist ganz vieles, wo sich Menschen verführen lassen und glauben, hier haben wir es jetzt, da ist es. Nein, aufpassen, das ist einer der Wege, mit dem der Teufel immer wieder arbeitet. Über und durch und mit dem frommen Deckmantel. Ich habe eben diese Stelle zitiert gehabt, Matthäus 26. Ich möchte da zwei Verse weiterlesen. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworten sprachen, er ist des Todes schuldig. Gott selber steht vor dem Hohepriester. Und er ist so vom Teufel verführt, dass er den lebendigen Gott der Gotteslästerung anklagt und hingeht, das ist ja das Zeichen auch hier sein, es war Vorschrift für den Hohepriester, er musste ein komplett durchgewebtes Gewand haben. Deshalb wird ja bei der Kreuzigung Jesu sein Gewand nicht zerteilt, weil er der wahre Hohepriester ist. Aber hier, dieser Mensch, der ihn hier verurteilt, der höchste religiöse Repräsentant des jüdischen Volkes damals, er zerreißt sein Gewand und macht damit deutlich, eigentlich bin ich von einer ganz anderen Sache getrieben. Es war, wie gesagt, Voraussetzung für den Hohepriester, ein komplett in einem Stück durchgewebtes Gewand zu haben. Als die Wachen dann um seine Kleider spielen, sagen sie dann ja noch, nee, das machen wir nicht, das bleibt ganz. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass er der wahre Hohepriester ist. Aber auch hier, es ist der Hohepriester und seine Leute drumherum, das Synhedrium, die anderen geistlichen Leiter. Ja, ihr habt es doch gehört, was ist denn jetzt euer Urteil? Da stehen ja nicht die römischen Heiden. Der Pilatus will ihn ja noch retten. Nein, es ist die fromme Elite, die sagt, Todesurteil, Todesurteil, Todesurteil. Das sind diejenigen, die der Widersacher richtig am Wickel hat, durch die er arbeitet. Und die sich dann auch dann so hinstellen und natürlich ihrem Volk sagen, dieser Jesus ist es nicht, er ist letztlich ein Verbrecher. Frommer Deckmantel, aber hier an dieser Stelle demaskiert. Das ist in der Kirchengeschichte immer so gewesen. Luther muss erkennen, dass die schlimmsten Feinde des Kreuzes Christi die Bischöfe, Kardinäle und der Papst sind. Der geht so weit und sagt, der Papst ist der Antichrist. Das wird für Luther glasklar zu sagen, hier hat er einen verführt und die Menschen lassen sich mitverführen. Und es klappt so wunderbar, weil es der oberste Repräsentant der Kirche ist. Dann muss ja alles richtig sein. Wenn Rom ruft, wenn der Vatikan sagt, das ist richtig mit dem Ablasshandel, ewiges Leben bekommt ihr über Kohle bezahlen halt. Ja, das ist teuflisch. Aber es wird umso verführerischer, wenn die Versuchung eben dann durch die Repräsentanten der Kirche nach vorne gebracht werden. Der höchste evangelische Repräsentant, den wir je hatten, es gab ja heute EKD-Ratsvorsitzende, hat ja keine Jurisdiktionsgewalt wirklich, das ist ja nur ein Repräsentant. Aber es gab einmal eine Zeit, wo es einen Reichsbischof gab. Der ist gewählt worden, der Reichsbischof Ludwig Müller. Das war 1934. Dieser Reichsbischof Ludwig Müller, der bis 1945 auch im Amt war, war deutscher Christ. Und er hat so viel Dreck erzählt. Das war so ein vom Teufel verführter Mensch. Der trug, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, auf seinem Talar, auf seinem Bischofstalar nicht nur das Bischofskreuz, sondern er war im Ersten Weltkrieg Wehrmachtspfarrer gewesen, hat in den Dardanellen und sowas mitgekämpft, beziehungsweise die Truppen dort betreut und hat dann einen Orden bekommen und einen von den Türken, die waren ja damals verbündet im Ersten Weltkrieg, und auf diesem Orden stand drauf, Tod allen Christenhunden. Und diesen Orden trug er natürlich, diese militärische Auszeichnung, neben seinem Bischofskreuz. Also es ist sinnbildlich zu sagen, was das einfach zu sehen ist, das sind verführte Menschen, die sind und die können natürlich wiederum, jetzt steht da vorne, der Geistliche hat das Bischofskreuz um und der sagt, ja, Jesus schön und gut, aber richtige Geschichtsoffenbarung haben wir in Adolf Hitler. Und das ist ein großes Problem gewesen, dass damals vor nun über 80 Jahren ganz viele Menschen auch noch hörten auf Autoritäten. Und damals waren Geistliche noch ganz anders gesetzt als heute. Und dann hat der Reichsbischof gesprochen und das haben viele geglaubt. Die haben das wirklich geglaubt und da konnte der Widersacher wirklich versuchen, der hat mit diesem frommen Deckmal, der konnte sich diesen Talar von diesem Reichsbischof Müller zunutze machen und konnte über ihn wirken. Der hat in all seinen 12 Jahren oder 11,5 Jahren, wo er Reichsbischof war, nur immer einen einzigen Bibelvers gepredigt. Und zwar Johannes 15, niemand hat größere Liebe für den, als dass er sein Leben lässt für seinen Freund. Das Leben lassen für den Freund, das war dann auch so eine Theologie, die passt natürlich sehr gut in so den nationalsozialistischen Opfermythos, zu sagen halt nicht, wir müssen das Leben lassen für den Freund, für das Volk, nicht zu sagen. Und da hat man sofort noch eine theologische Untermauerung, warum das so wunderbar ist, dass man sein Leben in fremder Erde für vermeintlich eine gute Sache lässt. Aber das ist genau das, wie der Teufel arbeitet. Wenn man da erstmal einen Blick für hat, zu sagen, dass gerade in diesen Dingen auch ganz großer Schaden angerichtet wird, dann wird einem vieles klarer. Dann wird einem auch vieles klarer, wenn wir heute evangelische Kirche in Deutschland sehen, mit unseren hohen Repräsentanten, ich werde ja nicht müde, das immer wieder auch zu wiederholen, für all die Dinge, die dort von ganz oben gesagt werden. Jesus ist nicht leiblich auferstanden. Die Bibel ist nur Menschenwort. Das sind Dinge, die haben genauso Geltung wie andere heilige Schriften. Das wird nicht von den Feinden des Christentums gesagt, sondern von den obersten Repräsentanten mit Professoren und Doktortitel davor halt. Und die haben dann noch die Ämter in der Kirche inne. Und die Leute, die das dann hören, sagen sich, ja, wenn das ja so ist, warum sollen wir denn auch dann überhaupt noch zur Kirche gehen? Ja, wenn das alles gleichgültig ist, wenn sowieso niemand weiß, was nach dem Tod kommt und wenn sowieso alles egal ist, halt, so what? So, und so wird eine Kirche ruiniert, weil es dem Widersacher gelingt einfach, sich die frommen Deckmäntel anzutun und über diese Wege tatsächlich Dinge zu bringen. Das ist immer das Erfolgreichste. Wenn der ein Pastor, ein Superintendent, ein Bischof knacken kann, wenn der ihm gehört, kann der viel mehr Schaden anrichten als irgendjemand, der von der PDS kommt und sagt, ich bin Atheist und ich muss euch mal erklären, wie blödsinnig das Christentum ist. Also das Ding geht so weit. Ich erzähle mal einfach zu sagen, wie das heißt, was Versuchung sein kann, wie der Teufel arbeitet mit diesen Dingen. Wir haben ja guten Kontakt mit dem Evangelisationsteam und ich bin vor 2 Jahren unten gewesen, habe in Chemnitz da und in Oberfrohna so Tagung gehalten und da wurde vom Evangelisationsteam jemand aufgenommen. Und das war jemand, der war zu DDR-Zeiten hoher Stasi-Offizier und der hat Theo Lehmann beschattet. So, und dann kam die Wende, arbeitslos geworden als hauptamtlicher Mitarbeiter, nichts mehr geklappt und sowas, und schließlich über Theo Lehmann zum Glauben gefunden. So, und der nun begeisterter Christ. So, und dann haben die unten in der Stadt, und ich weiß nicht genau, haben sie eine Evangelisation gemacht und haben angefragt bei der evangelischen Kirche, bei dem Superintendenten, ob sie denn dort Zeltevangelisation machen könnten. Da hat die evangelische Kirche das abgelehnt, haben gesagt, nein, so etwas machen wir nicht. Die Superintendentur, nein, danke. Dann ist der hingegangen, der ehemalige Stasi-Mitarbeiter, weil er die Bürgermeisterin kannte, das war eine PDS-Frau, die kannte er aus alten Zeiten, ist zu der hingegangen, hat gesagt, wie sieht das denn aus, können wir dann trotzdem irgendwas machen, können wir draußen vor der Stadt, hat die gesagt, nicht draußen vor der Stadt, ist eine gute Sache, die ihr mitbringt, mitten in die Stadt hinein. Ja? Die Kirche lehnt es ab. Die PDS-Bürgermeisterin macht es möglich. So ist die Verführung. Das kannst du nur verstehen, wenn du weißt, wie der Widersacher arbeitet. Aber das ist immer so, dass er ganz häufig sich die obersten Repräsentanten schnappt und mit den frommen Deckmänteln da immer wieder aufpassen. Auch bei den frommen Pastoren. Ich sage das auch immer wieder. Auch ein Pastor Latzel, auch ein Pastor Bierbaum. Jeder kann vom Widersacher gefällt werden. Und wenn einer 20 Jahre gute, bibeltreue Predigten gehalten hat, dann heißt es nicht, dass wir im 21. Jahr alles blind unterschreiben. Aufpassen, ganz wichtig, immer dranbleiben. Ist er noch am Wort oder nicht? Und wenn nicht, nicht um irgendwelcher Verdienste, dann werden die abgegrätscht. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz entscheidend zu sagen, der Widersacher kann verführen. Immer wieder aufpassen, ganz, ganz, da sind wir in einem geistlichen Kampfgeschehen. Und der kann auch Spitzenleute kriegen. Ich sage jetzt nicht Pastor Latzel wie einer, aber er kann auch wirklich fromme Leute fällen, das ist gar keine Frage. Ein viertes. Der Teufel arbeitet mit weltlichen Dingen und versucht den Menschen dadurch. Darauf führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles gebe ich dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das ist ja so, die Welt nennt ihn den Fürst dieser Welt. Und das ist so, dass in dieser Welt die Spielregeln dieser gefallenen Welt ganz häufig die Spielregeln des Widersachers sind. Und dass, wenn man sich ihm verschreibt, dass man tatsächlich in manchen Dingen hier weltlich besser vorwärts kommt. Diese Erfahrung hat jedes Gotteskind gemacht. Also auch da wieder, gehen Sie mal als frommer Pfarrer, wirklich gläubiger Pfarrer heute hin und versuchen Sie innerhalb der Landeskirchen Karriere zu machen. Können Sie vergessen. Das können Sie wirklich vergessen, wenn Sie da wirklich mit einem klaren Evangelium rüberkommen, dann ist die Tür zu. Aber wenn Sie den größten Schrott und Scheiß zum Teil sagen, da wird alles aufgemacht. Und nicht nur hier. Ich habe jetzt, ich sage das auch ganz offen, für Bibel TV, für den Gemeindehilfsbund, 7 Sendungen aufgenommen. Und ich behaupte nicht, dass das das große Ei ist. Das ist ganz normale biblische Theologie. Das sagt Bibel TV, aber das können wir nicht senden. Und dann werden dann Dinge rumgebracht, die nicht das sind, was sie tatsächlich denken, sondern nach dem Motto, sie sind zu laut. Das war dann das Ergebnis, was dann gesagt wurde, sie sind zu laut. Ja? So, und als ob man das nicht runterregeln könnte, weil sie sind zu laut. Ja? Die Wahrheit aber im Hintergrund ist eine andere Sache zu sagen, gewisse Sachen passen Mainstream nicht mehr rein. Das will man nicht. Und das, wie gesagt, nicht nur bei der evangelischen Kirche, auch in den frommen Lagern. Gehen Sie mal manche freie Gemeinde. Das erlebe ich dann wird man eingeladen und dann kriegen die einen neuen Vorstand. Da ist man so 3 Jahre vorhin eingeladen. Dann sagen die, oh, jetzt wollen wir dann doch nicht mehr, weil sie kommen, weil da sind sie doch ein bisschen laut. Wir haben mal geguckt mit diesen Dingen. Das ist ja nicht nur die Lautstärke, sondern es ist die klare Theologie. Die, ich sage mal, das ist dann häufig nicht geworden. Man macht keine Karriere, man kommt nicht an diese, ich sage das jetzt mal, Welt, die Dinge ran. Die Welt sieht das anders. Und der Teufel will die Leute locken. Wenn du mit der Welt gute Dinge machst, wenn du da Politik machst in der Kirche, dann machst du deine Karriere, gar kein Thema. Aber der Widersacher packt uns mit den weltlichen Dingen. Wenn du da dich hingibst, wenn du nicht klar beim Wort bleibst, dann wirst du die Ergebnisse sehen. Und das nicht nur für den Pastor in den Kirchen, sondern auch für uns. Wir müssen aufpassen, dass er uns immer wieder lockt. Ich habe hier diese Stelle aus 1. Timotheus 6 halt, nicht die reich werden wollen, die fallen in Versuchungen und Verstrickungen, in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel des Übels, danach haben einige gelüstet und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Wenn ich in dieser Welt etwas sein möchte, wenn ich etwas haben möchte, dann fällt es dem Widersacher leicht, mich zu bekommen. Wenn ich sagen muss, naja, ich muss so ein bisschen das Evangelium runterdämpfen, ich darf es nicht ganz so ernst nehmen mit meiner Nachfolge, ich muss hier irgendwelche Kompromisse machen, dann hat er mich schon am Wickel. Und ich mache das, um geschäftlich Erfolg zu haben, um bei dieser Frau besser anzukommen, um in der Familie nicht da so als Hardliner dazustehen. Ich hatte in der letzten Predigt, die ich hier gehalten habe, dieses Terstegen-Wort zitiert, halt, das geht mir die letzte Zeit immer nach, dieser kurze Vierzeiler, wo er da gesagt hat, als ich noch etwas wollte sein, da hatte ich lauter Angst und Pein. Seitdem ich nun ein Würmlein bin, bin ich vergnügt in meinem Sinn. Und das meint, indem ich mich vom Weltlichen entsage, mir nichts mehr einbilde auf irgendeine Karriere, irgendwas haben will mit meinem Ansehen, mit meinem Stolz, mit all den Dingen, dann hat der Widersacher es schwierig, dann kann ich vergnügt leben. Solange ich aber mich noch an weltliche Dinge binde und irgendwas sein möchte, ich will so hübsch sein, so gut aussehen, ich will das erreichen in dieser Welt und mich daran kette, dann ist es ganz so, dem Widersacher ganz leicht, dass er uns versuchen kann. Er arbeitet mit welchen Dingen, weil er das geben kann. Und dann kann er uns locken. Und dann sind wir schnell bereit, da Kompromisse zu machen, die nicht gut sind. Der Teufel arbeitet mit weltlichen Dingen und versucht den Menschen, müssen wir vorsichtig sein. Auch das ist nicht umsonst. Also Sie wissen, die Mönche, die Nonnen, die mussten so ein dreifaches oder müssen bis heute das dreifache Gelübde ablegen. Halt Armut, Gehorsam, Ehelosigkeit. Das klingt immer so hart, aber für die Nachfolge ist das genau richtig. Wenn ich da irgendwie ein Problem habe, wenn ich sage, mit Geld, mit Materiellem, mit Stolz, mit Ruhm, mit Familie, da hat es der Widersacher ganz einfach. Und dann ist das für die Nachfolge etwas Belastendes. Wenn ich wirklich frei sein will für Jesus, ich sage nicht, dass man das machen muss, aber ist es hilfreich, wenn man sagen kann, dem entledige ich mich komplett, armes Würmlein bin, aber dann wird es einfacher in der Nachfolge, wenn ich wirklich davon ablassen kann. Ein fünftes, wichtig, Jesus verteidigt sich bei dieser dreifachen Versuchung grundsätzlich mit dem Wort Gottes. Er kommt und sagt, es steht geschrieben, in diesen 11 Versen 3-mal. Er aber antwortet, es steht geschrieben. Jesus antwortet mit dem Wort Gottes. Er selber arbeitet mit dem Wort, mit der Bibel. Und das ist das, was wir tun müssen, wenn wir uns gegen die Versuchung des Teufels erwehren, dass wir sagen, das, was er uns zieht, wo er kommt, wo er uns locken will, wo er uns versuchen will, da stellen wir das Wort Gottes dagegen. Wir selber können den Versuchungen des Widersachers nicht widerstehen. Der ist zu stark. Wenn wir das merken, haben wir die Bibel. Und so steht es ganz wortwörtlich, Epheser 6 halt, da heißt es, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, mit der ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Böses und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist unsere Verteidigung. Damit können wir gegen den Widersacher bestehen. Und wenn uns der Teufel Angst machen will, egal was, es steht hier drin geschrieben, fürchte dich nicht. wenn man Probleme hat, egal was es ist, immer mit dem Wort dagegenhalten. Wenn man merkt, der Widersacher versucht mich mit dem Wort, darin gründen. Und wenn man dann sagt, ja, ich finde mich jetzt, ich kenne mich nicht so aus, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ja, da ruft man beim Pastor an und sagt, Pastor, jetzt gib mir mal für die Situation ein Wort mit. Also, wenn Sie krank sind, Halsschmerzen haben, das Knie tut weh, da sagen Sie auch nicht, ich muss es einmal selber rum, wenn es nicht rumdackeln, sondern wenn es nicht hilft, gehe ich zum Arzt und der verschreibt mir was. Und genauso ist auch hier, hingehen zum Pastor oder zu einem anderen Bruder, zu einer gläubigen Schwester, sagen, gib mir mal ein Wort, zu sagen, damit anzugehen. Und ganz praktisch, das klingt so banal, mit dem Wort, was man bekommt oder was man vielleicht auch findet, das kann ja auch sein, dass man gar nicht zum Pastor muss, man findet selber dieses Wort, man hat dieses Problem, hat gebetet, liest in der Losung und sagt, das ist ja genau die Antwort, es ist aber ganz anders als die Realität, die sich darstellt. Da muss man sagen, hey, wenn der Herr mir dieses Wort gibt, dann halte ich mich aber daran fest und kämpfe mit dem Wort gegen all das, was jetzt an Versuchung auf mich einprasselt hat. Wirklich mit dem Wort Gottes verteidigen, so tut es Jesus. Und wenn er das so macht, dann müssen wir dem wahren Gott und wahren Mensch danach eifern und es genauso auch tun. Und ein sechstes, bei Versuchung, also die ersten vier Punkte haben gezeigt, wie der Teufel arbeitet und die letzten beiden Punkte zeigen hier, wie wir dagegen angehen können bei Versuchung. Bei der Versuchung durch den Teufel muss man eine persönliche Entscheidung treffen. Jesus sagt dann hier im Vers 10, weg mit dir, Satan. Das will ich nicht. Ich will das nicht, ruf das aus. Und das ist das wirklich, was wir auch tun müssen. Wir müssen erkennen, es ist Versuchung. Wenn wir das erkannt haben, müssen wir eine Entscheidung treffen, das ist das Zweite. Und drittens, es erklären vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Diese drei E's halt nicht erkennen, entscheiden, erklären. Erkennen, es ist Versuchung. Entscheiden, will ich dem Widersacher nachgehen, will ich mich zur Sünde reizen lassen? Oder will ich bei Jesus bleiben? Und wenn ich mich dann entschieden habe, um bei Jesus zu bleiben, dann erkläre ich das auch, dass ich es wirklich ausspreche vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt, dass ich das durchziehe, hier gehöre ich hin. Das ist wichtig, dass man diese Standortbestimmung immer wieder hat, dass man immer wieder klar macht, wo stehe ich denn? Wenn der Widersacher mich ziehen will, auf den breiten Weg, ich das erkenne, dann muss ich mir jetzt klar entscheiden, will ich diesen Weg mitgehen oder will ich auf dem schmalen Weg bleiben? Und dann, wenn ich die Entscheidung getroffen habe im Schmalweg, dann spreche ich es aus, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Weg mit dir, das genau auch brandmarken zu sagen, diese Versuchung, die dir kommt, ob das eine finanzielle ist, ob das eine geschlechtliche ist, halt eine sexuelle, weiß der Kuckuck was, eine angstbesetzte, keine Ahnung. Wenn ich erkenne, das ist eine Versuchung, durch die der Widersacher arbeitet, hier will er mich ziehen. Wenn ich das erkannt habe, entscheiden, ich will bei Jesus bleiben und das erklären, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wirklich auch im Gebet aussprechen, ganz persönlich. Wenn Sie das mit sich selber ausmachen, wenn ihr das sagen, Herr Jesus, ich bleibe bei dir, halt du mich fest, ich will das nicht, was der Widersacher dort tut. Ganz wichtig. Und dann kann man Versuchungen bestehen. Das ist ganz wichtig. Aber diese Klarheit braucht es. Also Glauben hat ganz viel mit klaren Entscheidungen zu tun. Gerade wenn uns diese Wege offengelegt werden. Gott zwingt niemanden. Er zwingt uns nicht, diesen Weg zu gehen. Der könnte ganz andere Möglichkeiten haben. Der könnte heute den Widersacher, wir könnten uns alle zwingen in die Nachfolge. Tut er nicht, weil er uns liebt und die Liebe verlangt Freiheit. Wir haben die Freiheit, auch Nein zu sagen. Aber wenn wir ein gesegnetes Leben führen wollen, müssen wir den Versuchungen widerstehen, indem wir die Entscheidung für Jesus, für Gott immer wieder treffen. Ich habe hier abgedruckt diese Geschichte, Josua 24 im Alten Bund. Da geht es ja genau darum, sie haben das gelobte Land eingenommen. Und sie wissen, Josua weiß, und das geht ja direkt in dem Richterbuch weiter, die Versuchungen werden kommen. Es ist so, dass der Widersacher sie reizen wird zur Sünde über die Baal und Astarte. Und er macht es nochmal exemplarisch klar. Er sagt, geht ihr euren Weg, wie ihr wollt. Wählt, was ihr wollt, Baal, Astarte und irgendwelchen anderen. Aber ich in mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ganz klare Entscheidung, ausgerufen halt. Und solange Josua lebte, war da auch alles in Ordnung, alles gut. Es ist wichtig, diese persönliche Entscheidung zu treffen bei einer Versuchung, und zwar für Jesus immer wieder zu sagen, um das auch klar entsprechend auszusprechen. Das, was der Teufel tut und wie man sich gegen den Teufel, gegen die Versuchung wehren kann. Jetzt zu den Prüfungen Gottes. Auch dazu eine ganz wichtige Stelle aus dem Alten Testament. Ich sagte ja, heute haben wir ein bisschen mehr Bibeltext, das geht jetzt aber ein bisschen schneller noch. Gott prüft, aber er versucht nicht, er reizt nicht zur Sünde. 1. Mose 22, 1 bis 18. Nach diesen Geschichten versuchte, und wie gesagt, hier übersetzt Luther das, was kann man? Man kann dieses Wort versuchen, Nissa mit versuchen übersetzen, aber es meint etwas anderes, das ist ganz wichtig. Eher so nach dem, ich versuche mal, ob wirklich das alles gehalten hat, im Sinne von prüfen. Nach diesen Geschichten, ich übersetze mal selber, prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Der Herr, man heute noch sagt, auf dem Berg, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Gott prüft. Und Gott prüft den Menschen, aber er reizt ihn nicht zur Sünde. Das ist der erste Punkt, nochmal klar und deutlich diese Differenzierung, unter die ich auch diese ganze Abend gestellt habe. Das ist ganz wichtig. Dieses Versuchen hier ist eine Prüfung, denn Gott reizt niemals jemanden zur Sünde, sonst würde sich die Bibel widersprechen. Wenn wir unten den Text aus Jakobus 1 lesen, den ich da drunter geschrieben habe, da wird das deutlich. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Gott prüft, aber er reizt nicht zur Sünde. Und in diesem Sinne ist das Wort versuchen zu verstehen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Richter 2,20, ich habe eben erzählt von Josua, der diese gewaltige Rede hält, solange er lebt, ist alles in Ordnung. Aber dann kommen die Versuchungen und dann eben auch da die Strafe Gottes. Da heißt es: Dann brannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach: Weil dies Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und gehorchten meiner Stimme nicht, so will ich hinfort die Völker nicht vertreiben, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Weg des Herrn bleiben und darauf wandeln, wie ihre Väter geblieben sind oder nicht. So ließ der Herr diese Völker, die er nicht in Josuas Hand gegeben hat, übrig, ohne sie zugleich zu vertreiben. Das heißt hier, das macht Gott. Er prüft die Menschen, er prüft sein Volk, seine Gemeinde. Israel ist ja die Gemeinde Gottes im Alten Bund. Und so prüft er auch uns. Zweiter Punkt. Die Prüfung Gottes besteht darin, dass Gott schaut, ob wir seinem Wort gehorsam sind oder nicht. Um nicht mehr und um nicht weniger geht es. Das schaut Gott. Sind wir seinem Wort gehorsam? Ja oder nein? Leben wir so, wie Gott es sagt? Oder richten wir uns selber nach dem aus, was unsere Begierden, unsere Wünsche, unsere eigenen Philosophien uns sagen? Abraham hat die Erfahrung gemacht, dass er in seinem Leben zu Anfang nicht klar dem Wort Gottes gehört haben. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Abraham ist ungehorsam. Er kriegt ja gesagt: Geh weg aus deiner Vaterstadt und von deiner Verwandtschaft. Ur verlässt er, aber schleppt seinen Vater und schleppt auch seinen Neffen mit. Und das gibt die große Katastrophe. Lot hat im gelobten Land nichts zu suchen und auch sein Vater blockiert ihn. Er bleibt ja an Haran hängen, kann nicht weitergehen halt. Da ist er nur teilweise gehorsam. Aber zum Schluss seines Lebens, da weiß er ganz genau, Segen habe ich nur dadurch, wenn ich absolut dem Wort Gottes gehorche. Und das prüft Gott. Psalm 11 heißt es, der Herr in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Und Unrecht ist alles, was gegen das Wort Gottes steht. Und das ist die Sache zu sagen, wenn wir klar hören, wenn Gott zu uns spricht, und das ist ja das Wunderbare, wenn man ein Gotteskind ist, dann guckt Gott schon genau hin. Hält er sich an das, was er sagt? Oder macht er was anderes? Geht er dem nach, was dann sein eigenes Denken ist? Und das hat immer mit dem Widersacher zu tun. Immer mit dem Widersacher, auch wenn wir das nicht erkennen. Dann fallen wir der Versuchung anheim. Das ist das Gott, was Gott tut. Er prüft uns hier. Hier ist das natürlich die maximale Prüfung. Und Abraham besteht sie und bekommt. Und deshalb ist das eine Mutmachgeschichte. Viele wehren sich ja gegen diese Geschichte. Ich finde die fantastisch. Weil das, was an Wahrheit dahinter steht, welche Verheißung darauf steht, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, auch wenn wir es nicht verstehen, wenn es Wahnsinn ist, Aberwitz ist zu sagen, was für eine Segnung drin steht. Abraham, durch Abraham sind alle Völker gesegnet. Alle Menschen sind durch ihn beschenkt, weil er gehorsam gewesen ist. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre die Segenslinie auf jemand anders gekommen halt. Aber das ist der Grundbestand. Das wird ihm zum Glauben, dass er geglaubt hat, dass er vertraut hat dem, was Gott gesagt hat. Und das macht Gott nicht nur bei Abraham, sondern das prüft er auch bei uns. Er schaut, ob wir seinem Wort gehorsam sind. Durch die Prüfung, das ist das Dritte, durch die Prüfung Gottes wird deutlich, wer der Herr unseres Lebens, wer unser Gott ist. Das ist ein Wahnsinn, diese Sache, die Abraham abverlangt wird. Und er muss denken, jetzt ist alles vorbei. Gerade für den Mensch der damaligen Zeit war es alles, wenn er einen Sohn hatte. Und wenn er keinen Sohn hatte, dann starb er, dann war alles aus. Es war die tiefste Tiefe, was hier verlangt wird. Aber er denkt nicht an sein eigenes. Im Hebräerbrief steht, dass er Gott so vertraut hat, dass er sagt, er kann auch aus den Toten auferwecken. Und er sagt, er ist der Herr. Nicht mein Denken, ich verstehe es nicht, er tut es. Und hier wird deutlich, er gehört wirklich zu Gott. Und er erfüllt damit das erste Gebot, ohne dass er das zu Lebzeiten gekannt hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nicht nur die Götter, die man sich hinstellen kann als Statuen, nicht nur irgendwelche anderen Götter, die Baalen, Astarten, ein Buddha, keine Ahnung, sondern vor allen Dingen auch nicht mich selber als Gott, der entscheidet über mein Leben. Ich bin der Herr meines Lebens, ich bin der Herr über meine Entscheidung. Ich entscheide, wann ich sterben will halt, nicht ich mache dieses und jenes. Ich entscheide, ob meine Frau dieses Kind kriegt oder nicht, ob ich abtreibe oder nicht mache. Wir sind Herren über Leben und Tod. Wir entscheiden über unser Leben, nichts. Wir haben einen Gott, der Schöpfer aller Dinge ist, der uns das Leben gegeben hat, der auch das Leben wieder nimmt. In seiner Hand sind wir und deshalb dürfen wir uns auch in diese Hände immer wieder begeben, in diese Hände, die sich für uns haben auf Golgatha durchbohren lassen. Aber das müssen wir eben auch durch unsere Entscheidung immer wieder kundtun, dass wir wirklich sagen, er ist der Chef. Wir sind die Befehlsempfänger. Wir sind, Paulus sagt das, nur Knechte, wir sind nur Sklaven. So ist das Verhältnis. Er ist alles, wir sind nichts. Hiob macht das deutlich. Bei all seiner Leiterfahrung, als er dann in die Auseinandersetzung mit Gott kommt, zum Ende des Buches halt zu sagen, ich vergehe in Asche, ich habe dir nichts zu sagen, als er dann Erklärung abverlangt und Gott zu ihm sagt, wo bist du denn gewesen, als ich die Berge gegründet habe, als ich alles gemacht habe? Und er sagt, ich kann mit diesem Gott nicht richten. Er ist alles, ich bin nichts halt. Du bist der Herr. Und das wird an den Prüfungen deutlich. Sind wir die Chefs unseres Lebens? Und meinen, mit diesem Gott so auf Augenhöhe verhandeln zu können, so wie man sich beschwert, wenn der Urlaub nicht richtig gelaufen ist bei dem Hotelanbieter und sagt, du hast mir alles verdorben, so jetzt kann ich dir irgendwas vorwerfen oder so. Nix, so ist es nicht. Er ist alles, wir sind nichts und das wird an den Prüfungen deutlich. Und Gott möchte das gerade auch wenn wir durch Prüfung gehen. Das ist ihm wohlgefällig, wenn wir auch bei Dingen, die wir nicht verstehen, immer wieder deutlich machen, er ist der Herr und wir stellen uns darunter. Ein Viertes, wer die Prüfung Gottes besteht, wer dem Wort Gottes gehorsam ist, der wird reich gesegnet. Ganz wichtig, das sagt die Bibel immer wieder. Ich verkündige kein Wohlstandsevangelium, das nicht. Sondern nach dem Motto, wenn du nur mit Jesus gehst, ist alles gut, du wirst nie richtig krank werden, deine Ehe ist, das stimmt nicht. Leid gehört zum Leben mit dazu, weil es eben einen Widersacher gibt, der nicht nur versucht, sondern weil er auch das Leid für uns möchte. Aber wir dürfen eins für uns einfach ganz klar wissen. Das ist auch eine Wahrheit. Wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, dann werden wir reich gesegnet werden. Wir sehen es hier, ganz klarer Zusammenhang, hier in dieser Tunergen-Zusammenhang bei Abraham. weil du solches getan hast, habe ich bei mir geschworen. Und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Das heißt, er hat etwas getan. Er war gehorsam. Deshalb will ich dein Geschlecht segnen, mehren wie die Sterne am Himmel, wie Sand am Meer des Ufers, und deine Nachkommen sollen die Tore und ihre Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Weil du das getan hast. Das ist der Einzige, du hast gehorcht, du warst gehorsam, dann kriegen wir den Segen. Das ist das Geheimnis der Nachfolge. Stumpfer Gehorsam und erleben dann die Dinge, die einfach Jesus uns schenkt. Dieses wird in der Bibel immer wieder gesagt, am Sonntag wird Psalm 1 auch Lesung sein halt. Und Thema am Sonntag wird sein Gotteskindschaft. Und das macht ein Gotteskind aus, dass ein Gotteskind sagt, ich habe einen Herrn, der mir sagt, was richtig ist für mein Leben, in seinem Wort, in seinem Gesetz, und danach richte ich mich aus. Und dem geht's gut. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Das funktioniert. Da ist eine Segensverheißung, die darin steht, wenn ich am Wort bleibe, wenn ich den Befehlen Gottes gehorsam bin. Oder Ende der Bergpredigt. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Auch hier wieder ganz klarer Tunergehen-Zusammenhang über das Hören des Wortes Gottes. Der eine totale Katastrophe, der andere totale Segnung. Das ist natürlich auch auf unseren Tod hinausgerichtet, aber eben auch für das Leben hier auf Erden. Wenn wir Gottes Wort gehorsam sind, dann werden wir Segen bekommen. Sind wir es nicht, werden wir genau das Gegenteil erleben. Und das ist etwas, was Gott prüft. Da schaut Gott ganz genau hin. Ich kann Ihnen jetzt nicht erklären, wenn Sie mir jetzt sagen, das und das Schlimme in meinem Leben ist da passiert, wo war denn da mein Ungehorsam in diesen Dingen? Das ist manchmal sehr komplex, das kann man so nicht dann rückschließen. Aber trotzdem kann man das letztlich belastbar genauso sagen, zu sagen, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, dann werden wir final immer gesegnet werden. Wir werden auch Leiterfahrung machen, das heißt nicht, dass alles immer nur gut ist. Aber diese Segensverheißung gibt Gott selber. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder versuchen, eben seinem Wort nachzuleben und da gehorsam sind, weil Gott da genau hinschaut und uns da prüft. Er prüft, aber er versucht uns nicht. Das habe ich versucht deutlich zu machen, wie der Teufel. Versuchen heißt zur Sünde reizen. Da wissen wir immer wieder, das ist vom Widersacher, das ist vom Teufel. Da müssen wir widerstehen, da müssen wir klare Entscheidungen gegen ihn, gegen seine Verlockungen treffen und müssen sagen, nein, wir bleiben bei Jesus Christus, bleiben bei seinem Wort und vertrauen darauf und kämpfen auch mit diesem Wort gegen eben diese Versuchung des Widersachers. Das die Bibelstunde heute Abend zum Thema Versuchung und Anfechtung. Haben noch 2 Minuten bis 8:30. Ich mache trotzdem hier einen Punkt. Verabschiede mich von den Geschwistern, die uns über das Internet zugeschaltet sind. Nächste Woche ist keine Bibelstunde, aber in 14 Tagen geht es dann weiter. Auch ganz spannend, das wird, ich fürchte, wir müssen auch 2 Stunden machen, zum Thema Israel. Also Volk Israel, das war auch gewünscht, da geht es in 14 Tagen weiter. Verabschiede mich von den Geschwistern. Gottesreichen Segen, seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.